Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht Nachsitzen. Anlässlich des Infektionsschutzgesetzes, das am Freitag, dem 19. November 2021 durch den Bundesrat gegangen ist, haben wir uns gedacht, wir setzen uns mal hin und reden über Gesetze machen. Wie immer mit meinem Politiklehrer Thomas Brandt. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Wo fangen wir an?
Damit, dass wir allen sagen, in den Shownotes verlinken wir eine Grafik.
Genau. Und die Grafik kommt von der Bundeszentrale für politische Bildung und heißt, wie ein Gesetz entsteht.
Genau. Und dieses Infektionsschutzgesetz ist an vielen Stellen interessant gewesen. Aber wir sind so und so aktuell in einer politisch sehr interessanten Zeit, weil, ne, es
ja,
ist jetzt.
Willst du in interessanten Zeiten leben, ja.
Holger, jetzt sei nicht so.
Okay.
Also es ist tatsächlich mal interessant, weil wir haben ja keine Regierung. Und in Deutschland gibt es ja so einen Standardmodus, das heißt, die Regierung existiert, die Regierung macht die Gesetze und Gesetzesvorschläge, hat eine Mehrheit im Bundestag, die dann Gesetze ein bisschen abengt, aber grundsätzlich abändert, aber so grundsätzlich winkt.
Mir hat ein Professor diese Woche gesagt, Franz Mayer von der Uni Bielefeld, der Bundestag, man denkt immer, der Bundestag macht Gesetze, das stimmt gar nicht, der Bundestag macht die Gesetze rechtssicher.
Ich würde es jetzt nicht ganz so zynisch sehen.
Ach, das war gar nicht so zynisch, aber die Gesetze kommen ja normalerweise Gesetze nicht, wie es so schön heißt, aus der Mitte des Parlaments.
Genau. Und das macht das Infektionsschutzgesetz so spannend, weil das kommt aus der Mitte des Parlaments.
Es musste aber auch, weil es gibt ja keine Regierung.
Ja, weil die reden ja noch.
Ja.
Ja, er hatte aber vollkommen recht, also 95% aller Gesetze, die wir in Deutschland haben, sind sogenannte Referentenentwürfe, Regierungsvorlagen. Genau. Und die haben eine Eigenschaft, die jetzt dieses Infektionsschutzgesetz gar nicht hatte. Nämlich, und das machte jetzt auch die Bundesratsabstimmung so interessant, wir gucken jetzt mal auf die Grafik, dann kann man das eigentlich schon erkennen. Also, die Sache, die uns wirklich interessiert, ist alles, was vor den ersten Lesungen vor den Lesungen im Bundestag stattfindet. An der Stelle im Übrigen möchte ich mich mal kurz aufregen, ne? Die Tagesschau hat das irgendwie auf ihrer Webseite, hatte ein Video zu gehabt und dann haben sie gesagt, in der zweiten Lesung wurde das Gesetz beschlossen und ich bin
Gab es eine Lesung?
Es muss drei Lesungen geben, sonst können sie es nicht beschließen.
Ah, okay.
Ja, aber nach der dritten Lesung wird das Gesetz beschlossen, nicht nach der zweiten Lesung.
Alles klar, verstehe.
Ja, so viel zum Thema Politiknachrichten. Und wir können, da oben sind da so dunkelrote Pfeile und die sind jetzt die, die uns interessieren.
Okay. Ne? Ich versuche mal, diese Grafik tatsächlich in eine Shownote einzubinden, sodass die Grafik dann am Ende möglicherweise sogar auf den Podcatchern zu sehen ist, während wir drüber reden. Ist ja vielleicht ganz praktisch.
Ja. Also der Bundestag, wenn er sich selber
nicht in eine Shownote, in eine Kapitelmarke. So, entschuldige, wenn ihr.
Wenn der Bundestag sich selber eine Gesetzesvorlage gibt, braucht der niemanden.
Ja.
Na, das ist das zentrale Organ der Gesetzgebung. Da wird nicht gefragt.
Nur woher holt der Bund, also woher holen 600 Leute einen mehr oder minder vereinheitlichten politischen Willen, ein Gesetz zu formulieren, dass es überhaupt gelesen werden kann?
Zum Beispiel aus einer Koalitionsverhandlung. Okay. Aber nee, also das ist eigentlich, du kannst dich ja mit Abgeordneten, Kolleginnen und in deiner Fraktion und so, kannst du dich ja hinsetzen und sowas schreiben und schreiben lassen.
Es muss nicht der ganze Bundestag das machen, sondern
nein,
es reicht, wenn eine hinreichende Menge versteht.
Du brauchst mindestens 5% der Abgeordneten oder so, die das unterstützen und damit kann jede Fraktion das machen im Endeffekt. Also dieses Gesetz ist ja von den drei wahrscheinlich zukünftigen Regierungsfraktionen gemeinsam eingebracht worden. Das sind genug Leute. Aber du kannst dich im Endeffekt einfach da auch Leute suchen. Also du könntest jetzt auch hingehen und sagen, ja, über Parteigrenzen hinweg schreiben wir jetzt gemeinsam einen Gesetzesentwurf und werfen den da vorne rein. Also das Problem ist eine Erfolgswahrscheinlichkeit, ne?
Ja.
Und natürlich wirst du als Abgeordnete die ganze Zeit halt normalerweise von der Regierung mit Papier beworfen und hast wenig Zeit dafür.
Ja, und du willst das ja auch als Referentenentwurf haben, weil, wie auch Franz Mayer sagte, beim Gesetzeschreiben kann man sehr viel falsch machen.
Mhm. Naja, es ist heute viel Juristerei. Ne? Also wenn wir jetzt angucken, wir haben diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes, ist ein im Endeffekt ein Ausfluss dessen, dass wir jetzt ja irgendwie eine Pandemie haben und dann mussten relativ viele Gesetze geändert werden. Also gab es das Gesetz zum Thema Deutschland unter Covid und dann wurde im Infektionsschutzgesetz was hinzugefügt, da was hinzugefügt, da was hinzugefügt. Es gibt unheimlich viele Gesetzesvorhaben in Deutschland, die du als normalsterbliche Person nicht lesen kannst, weil da drin steht, in Paragraph 325 wird in der Zeile 3 das Wort und durch oder ersetzt.
Ja, 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 ja. Ich mache das ja manchmal für die Wochendämmerung, dass ich versuche, Gesetzgebung nachzuvollziehen. Das ist immer ein bisschen lustig. Ja.
Nee. Es ist halt, man wurschtelt halt da an den Texten rum, ne? Und das hat dann alles eine Wirkung und eine Bedeutung. Und es ist aber in einer Menge heutzutage, dass halt auch das selbst für Juristen außerhalb ihres Fachbereiches fast nicht zu überblicken ist. So, wie gesagt, im Bundestag selber kannst du das schreiben, das wurde jetzt gemacht. Also sprich, das ist wirklich so ein Gesetz, wie du das gerade so schön gesagt hast, das hat kein Experte geschrieben. Also da war jetzt auch nicht irgendwie das Bundesgesundheitsministerium mal dran, wo die Leute so drauf geguckt haben und gesagt, ha, das ist jetzt keine gute Idee. Da hat nicht das Justizministerium drauf geguckt, das gesagt hat, ah, wollt ihr das wirklich? Ja, oder ähnliches. Das kann dann hinten beim Bundesverfassungsgericht noch lustig werden, ne? Das werden wir alles sehen. Das ist jetzt nicht unsere Sache. Wenn der Bundesrat eine Vorlage macht, dann geht der an die Bundesregierung und die Bundesregierung leitet die weiter. Ja. Die spannende Sache für uns ist, wenn wir uns den normalen Bundesregierungsentwurf angucken, der hat nämlich eine Besonderheit. Und zwar sieht man auf der Grafik so ein blaues Pfeilchen. Da steht Stellungnahme vom Bundesrat.
Ja.
Ich habe damals in der Stunde, die wir oder in der Folge, die wir zum Gesetzgebungsprozess schon gemacht haben, dass ich erzählt, dass ich, als ich das, ich habe das jahrelang unterrichtet und gesagt, ja, da ist halt so eine Stellungnahme, die werden da mal gefragt, ja, und dann war es das
fertig. Naja, nee,
dann
die Bundesregierung stimmt sich ja schon mit dem Bundesrat insoweit ab, dass die ein Gesetz in den Bundestag einbringen, das der Bundesrat dann nicht notwendigerweise ablehnt.
Richtig. Das ist das Spannende. Ich habe immer gedacht, was das eigentlich bedeutet, und dann war ich in einer Fortbildung beim Bundesrat.
Ja.
Und dann hat man mir im Bundesrat, habe ich gesehen, was die da machen. In Parlamenten gibt es ja Ausschussarbeit.
Ja.
Die findet an der Stelle statt im Bundesrat, weil nämlich an der anderen Stelle, die jetzt kommt, können die nur zustimmen oder nein sagen. Es gibt keine Möglichkeit, das Gesetz, wenn das aus dem Bundestag kommt, zu ändern.
Ja.
Ja, also das ist ein ganz interessanter Modus. Im Endeffekt geht die Bundesregierung zum Bundesrat, ja, gibt den Gesetzesentwurf, der Bundesrat bearbeitet den so in so einer ernsthaften parlamentarischen Methode und sagt, schreibt also überall einen Rand daneben, wenn ihr das macht, sag mal nein.
Genau. Die Bundesregierung fragt eigentlich den Bundesrat, wie müssen wir dieses Gesetz formulieren, damit es bei euch zustimmungsfähig ist.
Genau, und gerade bei solchen Sachen wie jetzt zum Beispiel dem Digitalpakt für Schulen damals, wird's halt auch richtig interessant, ne? Weil das war ja eine Grundgesetzänderung und da braucht man auf einmal 2/3 Mehrheiten und sonst was. Und das fällt jetzt aber alles beim aktuellen Infektionsschutzgesetz weg und deswegen war das heute im Bundesrat auch so spannend, denn der normale Weg des Gesetzes ist dann ja, Bundestag macht Ausschussberatung. Da hat natürlich die Regierungsmehrheit auch dann eine Mehrheit. Ja, dann gibt's da so eine Beschlussempfehlung, die geht nochmal die wird dann nochmal abgestimmt im Plenum. Dann hat das ganze Plenum nochmal die Möglichkeit, da irgendwas zu ändern, wenn es möchte. Und dann Anträge zu stellen. Diese Anträge werden abgestimmt. Und nachdem die Anträge abgestimmt sind, meistens mit Nein, ja, weil kriegst ja keine Mehrheiten zusammen, gibt's am Ende dann nochmal so eine Debatte und dann gibt's eine Abstimmung und dann geht das Ding durch oder nicht. Und natürlich im Standardverfahren haben wir eine Bundesregierung mit einer Regierungsmehrheit. Die Bundesregierung schmeißt das da rein. Es wird vielleicht noch ein bisschen was geändert, so im Ausschuss. Und dann wird am Ende genickt. Ja, ne? Rechtssicherheit. Und dann geht das in den Bundesrat. Der weiß ja, was er zu erwarten hat.
Genau.
Normalerweise. Weil er hat ja dann in seiner Stellungnahme daneben geschrieben, Kinder, passt auf. Ja.
Und wenn sich die Verhältnisse während der Lesungen nicht so drastisch geändert haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Bundesrat zustimmt.
Genau. Und dann haben wir alle Teile des Staates da drin und haben ein Konsens, deswegen läuft das auch alles durch. Mhm. Was jetzt anders ist bei diesem Infektionsschutzgesetz ist halt, wie es zustande gekommen ist. Es ist ein Bundestagsantrag. Das heißt, man hat ganz viele Bundesländer nicht gefragt. Ja. Gar niemanden. Und das war ja auch schon klar jetzt, dass zum Beispiel mein Landesvater, Herr Söder und so, die haben alle schon mal gesagt, ja, wir stimmen denen hier erstmal nicht zu.
Ja, das hätte er gerne so gehabt, ne? Also das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Länder ja das Problem, dass mit diesem Infektionsschutzgesetz die sogenannte pandemische Lage nationaler Tragweite aufgehoben worden ist. Mhm. Was, ich zitiere wieder Franz Mayer, das kommt daher, dass ich den gestern interviewt habe für die Wochendämmerung, was komplett kontraintuitiv zur gesellschaftlichen Realität ist. Ja, er sagt immer, Gesetze sind immer kontrafaktisch, ja, also die Leute klauen, obwohl es verboten ist zu klauen, und in der Regel kann man das hinnehmen, aber wenn der Realitätsabstand so groß ist, dann ist es eigentlich nicht mehr hinnehmbar. Jetzt haben die Länder ja gesagt, nee, also, dem stimmen wir nicht zu, dann machen wir nicht mit, den Scheiß, haben aber so viele Zückerchen gekriegt in diesem Gesetzesvorschlag, dass man sie damit hat ruhig stellen können, ne? Das ja, ist das eigentlich heißt, das der Witz an der Sache. Also, ja, machen
wir weiter. Das heißt also, man hat das, was man normalerweise über die Stellungnahme macht, halt präemptiv getan.
Ja, und zwar präemptiv auf eine solche Weise, dass dieser Gesetzesvorschlag ein Angebot ist, das der Bundesrat nicht ablehnen kann.
Das würde mich, also ich habe den nicht gelesen, ne? Ich hatte was anderes zu tun, ich war an der Arbeit.
Nee, was anderes, okay.
Ja.
Sonst muss ich es wieder schneiden.
Ich hätte da jetzt gar nichts gesagt, okay. Also ich war halt einfach an der Arbeit und hatte halt keine Zeit, mich damit im Detail zu beschäftigen. Ich weiß nicht, welche Zuckerlein da drin sind, aber es muss anscheinend gereicht haben, dass Herr Kretschmer aus Sachsen und mein Herz allerliebster Landesvater, die Ironie ist Absicht, dass die alle Ja gesagt haben. Mhm. Und muss man ehrlich sagen, Bayern und Sachsen hätten, glaube ich, doch sehr gerne eine gute Durchschlagskraft da, was jetzt dieses Gesetz angeht. Also hier in Bayern geht es jetzt aktuell nicht nur darum, dass Herr Söder irgendwie sich behaupten will und dass CSU als CSU-Ministerpräsident der Ampel irgendwie da strategisch eins vor die Nase geben will, sondern wir haben halt ernsthafte Probleme. Ja. Und dieses Gesetz, ne, behandelt diese ernsthaften Probleme auf irgendeine Art, was ja auch die große gesellschaftliche Diskussion darüber war. Also es ist jetzt nicht so, dass der Kretschmer und der Söder da Bedenken hatten, ja, weil sie jetzt irgendwie gedacht haben, oh Gott, das macht jetzt die Ampel, denen werfen wir einen Stein im Weg, sondern eher so, oh Gott, wir haben Inzidenzen über 1000, ja. Das ist, glaube ich, eher so die Sache.
Wobei die Inzidenzen über 1000 auch mit dem alten Infektionsschutzgesetz in den Griff zu kriegen gewesen wären. Ja, nur weil wir es nicht geschafft haben bisher, heißt das nicht, dass es nicht gegangen wäre.
Ja, also das ist dann halt, das ist jetzt ernsthaft Politik. Mhm. Ne? Also wir haben uns und da muss man dann sagen, auf der Art haben wahrscheinlich die ganzen FDP-Politikerinnen, die sich da jetzt im Fernsehen und so weiter geäußert haben, leider recht. Ja, dass sie in dem, was sie dort sagen, grundsätzlich den Tenor in der Gesellschaft widerspiegeln. Nämlich, dass für die meisten Menschen auf irgendeine Art diese Pandemie beendet ist.
Ja,
was für mich zum Beispiel nicht stimmt. Ich bin in einer öffentlichen Einrichtung mit jungen Menschen und einer internen Impfquote von um die 60% und einer steigenden Genesenenquote und du hast Familie.
Genau.
Und wir sehen das natürlich
an. Ich glaube ja eher, dass das, was wir da sehen, ist der Versuch der Bundes-FDP so zu tun, als würden sie ein Wahlversprechen einhalten. Die haben gesehen, wir sind von Leuten gewählt worden dafür, dass wir die ganze Zeit rumgetrötet haben, die Pandemie muss politisch beendet werden. Und jetzt wollen sie dieses Wahlversprechen einlösen. Also so ein bisschen Mövenpick, ne? Wie damals. Wir erinnern uns. Weil die FDP kann sich jetzt hinstellen, kann sagen, so, wir haben geliefert. Und jetzt sind die Länder verantwortlich jetzt.
Die Länder waren immer verantwortlich.
Ja, aber die Länder konnten bisher sagen, wir machen den Laden hier wegen Infektionsschutz zu. Das können sie jetzt nicht mehr sagen.
Das können sie immer noch. Es geht jetzt nur auf ihre Kappe. Das heißt also, sie landen vorm Verwaltungsgericht. Und da ist dann halt die Frage, also Frau Göring-Eckardt war auch im Fernsehen und hat gesagt, dass jetzt dieses neue Gesetz das alles rechtssicherer macht. Ich erlaube mir kein Urteil, ne? Ich bin kein Jurist.
Das Urteil kam von Franz Mayer. Also ist ein schönes Interview.
Okay, sehr
also,
schön.
Da wird irgendwann in den nächsten 2-3 Tagen, wenn die 20 Minuten mit ihm veröffentlicht werden. Das ist ein paar schöne Einschätzungen, die er da gemacht hat, ja.
Kannst du die Reader's Digest Variante mir verraten?
Die Reader's Digest Variante ist, die Länder können jetzt zwar den Laden dicht machen, aber sie können sich in weiten Teilen nicht mehr auf Infektionsschutz berufen. Also vorher konnten sie sagen, wir machen den Laden zu, weil es gibt dieses Bundesinfektionsschutzgesetz.
Mhm.
Jetzt gibt es dieses Gesetz nicht mehr, also die pandemische Lage. Ja? Darum, wenn sie jetzt zumachen, müssen sie sagen, wir machen jetzt zu, weil wir keinen Platz mehr in den Krankenhäusern haben. So. Und dann kann der Gastronom, dem der Laden zugemacht worden ist, hingehen und kann vor Gericht ziehen.
Und Regress fordern.
Genau, solche Dinge. Naja, das ist der Trick dabei. Und das hat die FDP sehr geschickt eingefädelt. Und SPD und Grüne haben es mit sich machen lassen, statt einfach mal hinzugehen. Aber die hatten halt Angst um ihre Koalitionsverhandlungen. Normalerweise würde man ja hingehen und würde sagen, so, liebe Leute, wir erklären euch jetzt mal, was die FDP hier für ein Spiel spielt.
Ja.
Ne? Haben sie sich aber nicht getraut.
Ja, weil erst Nikolaus ist das Spiel
genau,
vorbei.
Nikolaus, genau.
Ja, und Nikolaus kriegen wir ja einen neuen Kanzler geschenkt an.
Genau, und der macht dann Lockdown.
Nee. Glaubst also nicht, ich glaube nicht, nein, das
nicht so Österreich?
Also
aber selbst Österreich hat's begriffen.
Wenn dann auf Länderebene.
Aha.
Wenn dann auf Länderebene, es ist ja gesellschaftlich jetzt schon so ein Problem, ne? Du hast eine Impfquote von um die 60%. Das bedeutet, es gibt auch sehr viele Leute, die halt, ja, nahezu keine Einschränkungen mehr haben müssen.
Ja. Naja, sie sind ja immer noch infektiös, ne? Und wenn der infizierte Geimpfte auf einen Ungeimpften trifft, knallt's bei dem halt rein. Und es steht halt nicht drauf, ob jemand geimpft ist oder nicht.
Ja, du hast doch so einen QR-Code, der immer überprüft wird, ob er sich bewegt.
Genau.
Das ist halt auch die Sache, Eigenverantwortung am Ende, ne? Und die Impfquote ist sehr ungerecht verteilt im Land.
Ja.
Und man kann schon das Argument machen, also jenseits dessen, dass ich glaube, wir beide uns letztens darüber lustig gemacht haben, dass das Impfangebot, was man bekommen hat, eher so ein Dungeon Crawler war, ja. ein digitaler, also ein, ne, aber jenseits dessen, du hast halt die Möglichkeit. Also vor 2 Wochen konntest du auch bei mir hier in Bamberg, und das kannst du immer noch, ja, einfach mit so einem Impfausweis ins Impfzentrum hereinschlawenzeln, da wurdest du freundlich begrüßt und dann hast du innerhalb von einer Viertelstunde eine Spritze im Arm gehabt. Das ist ja kein Problem. Natürlich sind wir jetzt in einer Situation, wo das schlicht und ergreifend egal geworden ist, ja, aber weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das Virus auf dem Weg dahin holst, ist 50-50 aktuell bei uns. Und aber gleichzeitig muss man dann halt sagen, anscheinend haben das viele Menschen nicht gemacht. Nun kann ich wieder hingehen und sagen, ja, die Politik hat aus meiner Sicht, jetzt ist rein persönliche Meinung, unpädagogisch gehandelt.
Mhm.
Ja, pädagogisches Handeln wäre gewesen, erstens Belohnungen den Leuten in die Hand zu geben. Und ich kann mich doch daran erinnern, wie alle über diese Bratwurst gelacht haben und ich mir gedacht habe, aber das ist doch eine geile Idee.
Ja, klar.
Ne, eine Belohnung rauszugeben, auch Puff, Geld dafür rauszugeben.
Für die ganzen Insels, ja klar.
Gleichzeitig wurden halt spezifisch Menschen mit niedrigem Sozialstatus nicht angesprochen, mhm, und auch nicht aufgesucht. Also
auch Senioren, ja, Senioren, die längst eine Drittimpfung hätten haben sollen, sind nicht aktiv angesprochen worden. Das ist auch, ja. Nochmal zum Gesetz zurück. Was ich ja ganz interessant finde daran ist, der Bundestag sagt, hier ist das Gesetz, wir haben es verabschiedet. Mhm. Der Bundesrat sagt, oder Teile des Bundesrats sagen vor der Bundesratssitzung, wir werden dem nicht zustimmen. Jetzt haben die das doch gemacht. Über die wahren Gründe werden wir wahrscheinlich ewig rätseln können. Was aber ja noch eine Möglichkeit gewesen wäre, ist, dass der Bundesrat sagt, wir stimmen dem nicht zu, wir geben das in den Vermittlungsausschuss.
Ja.
Da muss das nochmal neu verhandelt werden.
Ja.
Ist aber nicht passiert. Ist interessant, oder?
Ganz ehrlich, mich hat es sehr gewundert jetzt, dass das so, vor allen Dingen, dass das so schnell ging, weil ich hätte so ein bisschen damit gerechnet.
Die haben 2 Tage, die haben es in 48 Stunden geschafft, ein Gesetz durchzubringen, durch beide Kammern.
Was sehr viel darüber aussagt, wie viel Sorgfalt in dieses Gesetz geflossen ist.
Na, das ja sowieso. Also der Vorlauf zu diesem Gesetz, also zu den Lesungen im Bundestag, das, was sie da alles geändert haben, und dann ist der wieder an die Presse, hier wieder zurückgerudert und so. Ja.
Also, naja, eigentlich Gesetze sollten länger dauern. Ja. Jetzt haben wir, das ist wieder so ein Notfallgesetz, und dann sagen wir wieder, okay, das geht schneller. Wir haben in Deutschland sehr viele Gesetze in den letzten Jahren gesehen. Klassiker, wir kennen das beide aus dem Chaos Communication Kongress Umfeld. Klassiker sind immer diese ganzen Sicherheitsgesetze, die dann pünktlich in Flammen aufgehen, wenn auch nur ein Verfassungsrichter in seine Nähe blickt.
Aha.
Ja, das wäre ja nicht das Problem, wenn man jenseits des Referentenentwurfes, also vielleicht der Mensch, der den Referentenentwurf schreibt, vielleicht sich auch mal in den Anhörungen und so weiter da was sagen lässt, dann im Bundestag gibt's ja normalerweise Fachanhörungen zu solchen Themen und so weiter. Die werden ja alle großflächig ignoriert, auch wenn da Leute drin sitzen, die Experten sind in Verfassungsrecht und sonst was und sagen, ja Leute, es geht nicht. Und dann wird das trotzdem gemacht.
Mhm.
Jetzt hast du hier auch noch was schnell gehen muss.
Mhm.
So, dementsprechend, wer weiß, ja, wenn jetzt die Leute sich das im Detail angucken, wo da irgendwelche Sollbruchstellen drin sind. Das ist immer so ein Problem, wenn das schnell geht.
Wer sollte sich das angucken? Weil die FDP hat da kein Interesse mehr dran, weil die regieren bald mit. Bisher war es ja die FDP, die immer rumgestört und rumgestänkert hat. Die AfD, denen fehlt es, glaube ich, an intellektueller Kapazität, sowas zu beurteilen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben die tatsächlich da auch die Kapazitäten nicht.
Ja,
ja.
Ja.
Die Linke theoretisch?
Die Linke wäre möglich, aber ich glaube, die haben gerade andere Probleme.
Und im Zweifel auch kein Interesse.
Ja.
Die CDU vielleicht, aber...
Die haben gerade zugestimmt.
In den Ländern, aber die Länder sind nicht der Bund.
Das ist richtig, aber ohne die Länder ist die Bundes-CDU töter, als sie jetzt schon ist.
Ja,
also wenn die Bundes-CDU sich jetzt ihre rechten Länder stellt, ja, Sachsen, Bayern, dann kriegen die den kommen die überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig im Bund.
Ja, nein, das ist eine andere Sache. Also da, es würde jetzt hier halt wirklich um den Prozess gehen, dass da mal jemand nochmal reinguckt oder so. Das machen natürlich die Länder auch auf irgendeine Art. Der Gesetzesvorschlag landet dann ja irgendwie bei den Gesundheitsministerien der Länder, die gucken da schon mal vorher rein und so. Ja, und wenn die der Meinung sind, das geht, und wenn es da irgendwie eine Einigung gibt, dann funktioniert das.
Mhm.
Die Frage ist jetzt halt auch, ich habe so keine Ahnung, wo da jetzt da der Detailunterschied ist. Es wurden angeblich, ja, und ich finde die Formulierung schon schwierig, weil es ist eine Medienformulierung, es wurden Dinge verboten, oder es sind Dinge nicht mehr möglich, oder es sind Dinge nur noch mit anderen Konsequenzen möglich. Aber generell zum Beispiel, wenn es darum geht, dass jetzt halt da drin steht, dass Schulen nicht mehr geschlossen werden können, da stehe ich jetzt als Landesbeamter, der an der Schule arbeitet, da und denke, das ist schon immer das Kultusministerium gewesen.
Ja,
natürlich haben die sich in einem Gesundheitsamt versteckt.
Die Begründung ist eine andere jetzt. Die Begründung war bisher, wir schließen die Schule auf Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Ja, das war einfach eine einfache Ermächtigung. Wenn die jetzt die Schule schließen müssen, müssen sie es irgendwie anders begründigen, auch sehr schön.
Aber soweit ich weiß, können sie das jederzeit. Also je nachdem können wir das ja vor Ort sogar machen.
Mhm.
Also ich habe Schulen, bei uns in der Schule ist irgendwann mal die Heizung kaputt gegangen im Winter. Da war halt zu.
Ja, aber das ist auch ein eindeutig.
Verwaltungsakt.
Das ist aber auch eindeutig. Die Heizung ist kaputt, wir machen zu, ist sehr eindeutig, keine Rechtsunsicherheit. Ja. Aber wenn du sagst, wir machen jetzt die Schule zu, weil wir haben im Landkreis Bamberg haben wir eine Inzidenz von 27.000, das ist uns zu gefährlich, Infektionsschutz, wir machen die Schule zu.
Ja,
dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, Moment mal, ich möchte aber nicht, dass mein Kind zu Hause ist, weil das geht mir auf den Sack. Und genau darum verklage ich jetzt das Land und sage, jetzt beweist ihr erstmal, dass diese Schulschließung das Infektionsgeschehen nachhaltig positiv beeinflusst.
Ja, also die Entscheidung würde ja nicht die Schule treffen und nicht das Kultusministerium, sondern das Gesundheitsamt.
Ja.
So, und da ist dann die Frage, wie viel Rechtssicherheit haben die?
Eigentlich müssten wir jetzt nochmal Franz Mayer anrufen und zuschalten und ihm all diese Fragen stellen, ne?
Genau. Da bist du halt bei mir so ein bisschen an der falschen Stelle, weil ich bin der Politikwissenschaftler und nicht der Verfassungsrechtler.
Ja.
Ja. die spannende Sache jetzt politisch war halt für mich, einmal zu sehen, dass wie sie es gemacht haben,
ja.
Weil es ist ja ein Bundestagsvorschlag und so weiter.
Hast du das jemals gesehen eigentlich in der Vergangenheit?
Nicht so schön. Das ist das eine der ersten Sachen. Das gibt's ja relativ selten. Ich glaube, die Ehe für alle war auch so ein Ding.
Mhm.
Das ist ja am Ende auch nicht aus irgendeinem Ministerium gekommen. Es gibt auch unheimlich viele Anträge, die dann kommen.
Mhm.
Aber also das ist halt sehr selten und vor allen Dingen nicht in dieser Wichtigkeit.
Mhm.
Also das ist mal ernsthaft, das ist das zentrale Thema im Land.
Genau, Ehe für alle wäre ein Jahr später nicht schlimm gewesen, Infektionsschutz schon, ja.
Ja, und das ist wirklich so eine Sache, das mal zu sehen und dann halt aber auch den Aushandlungsprozess zu sehen. Weil technisch gesehen haben die nicht gewusst bei der dritten Lesung, als sie da abgestimmt haben, ob Söder und Kretschmer und wie sie alle heißen, ja oder nein sagen. Hm. Ja. Das heißt, muss man ihnen natürlich zugutehalten, haben sie anscheinend das Gesetz so geschrieben, dass es da sehr viele Interessen gab. Also was ja ganz spannend ist, wir haben immer die drei Ebenen in der Politikbetrachtung. Ne? Die Ebene der Struktur, das ist das, was wir gerade angucken. Die Ebene der Inhalte und die Ebene der politischen Aushandlung.
Mhm.
Und die Struktur hat jetzt hier dafür gesorgt, dass man halt mehr politische Aushandlung gemacht hat. Normalerweise sorgt unsere Struktur, die wir im Gesetzgebungsprozess haben, von sich aus schon dafür, dass du dir wenig Stress mit der Aushandlung machen musst. Aber anscheinend muss sich ja mindestens irgendjemand überlegt haben, was schreiben wir denn da rein, damit der Söder ja sagt.
Vielleicht haben sie den Söder ja gefragt. Und das Söder hat halt ein bisschen mit dem Säbel gerasselt, weil er ja immer einen auf dicke Hose machen muss. Und immer so ein bisschen, ne, ist ja, Söder muss ja immer ein bisschen quertreiben und hinterher macht er dann doch mit.
Gesichtswahrung ist genau. Etwas Wichtiges.
Ja.
Ja, also das ist ja vollkommen okay. Die Frage jetzt ist, wie sich das langfristig auswirkt. Also
du meinst es strukturell, diese Art der Gesetzgebung, wie wir sie gesehen
nee,
haben?
Nee, das hat sich halt jetzt in zwei Wochen, wenn Olaf den Olymp erklimmt.
Mhm.
Ja.
Wenn Olaf den Olymp erklimmt.
Ja. Es ist auch für mich die sechste Stunde, Holgi. dann würde ich sagen, ist die Sache erledigt. Ja, dann hast du halt dann einen neuen Gesundheitsminister oder eine neue Gesundheitsministerin und dann ist die Sache alles wieder ganz normal. Also es geht ja jetzt hauptsächlich darum, dass ja ich weiß gar nicht, dieses Gesetz halt einfach jetzt ausgelaufen ist und ein neues auch her musste.
Mhm.
Also die Frage ist ja, was passiert, dieses ursprüngliche Gesetz hatte ja ein Verfallsdatum, sonst wäre es ja gar nicht darum gegangen.
Ja.
Und es gab dann halt eine interne Aushandlung unter diesen Ampelparteien, worum es da geht. Und da muss man natürlich die Frage stellen, auch, was haben eigentlich die anderen beiden gemacht?
Stimmt.
Ja, also es ist ja nichts, klar, die FDP ist das Zünglein an der Waage, ja, aber die Frage ist schon, warum der Rest nicht gesagt hat, ey, liebe Kinder, ne?
Mhm. Wir können also bei der AfD, wie gesagt, die AfD, die leugnen ja, also die stehen ja außen, also die leugnen ja wieder jegliche, also die leugnen ja sogar Fakten, also über die brauchen wir gar nicht zu reden. Ich weiß auch gar nicht, wie die abgestimmt haben im Bundestag. Die CDU, ich meine,
die waren dagegen, die AfD hat dagegen abgestimmt, ja. Weil sie gesagt haben, das brauchen wir gar nicht. Die Linke hat sich enthalten.
Ja,
die CDU hat, glaube ich, die CDU hat sogar mitgestimmt.
Die
Bundestags-CDU.
Klar, die CDU, was die gerade machen, ist, die versuchen jetzt gerade ihre Ärsche so sehr zu bedecken, dass sie in einem halben Jahr sagen können, wir sind an überhaupt nichts schuld, das ist alles die Ampel schuld gewesen.
Das ist gute alte Tradition in der Politik.
Die ersten 100.000 Tote gehen zwar auf das Konto der CDU und der SPD im Übrigen, aber das ist ja ganz praktisch, weil die nächsten 100.000, die gehen dann auf das Konto der Ampel, da ist die SPD auch drin und dann kann die CDU da draußen einen Spin versuchen, ja guck mal hier, überall wo die SPD ist, da gibt's Tote. Mark my words.
du bist mir viel zu zynisch.
Entschuldigung.
Aber das ist, ja, also ich weiß auch nicht, ich glaube, diese Pandemie wird als großes Trauma in der deutschen Geschichte eingehen, das wir ganz schnell verdrängen werden. Ja, in zwei Jahren wird das ganz, ganz schnell verdrängt sein. Und alle werden so tun, als wäre nichts passiert. Ja. Mhm. Und Krankenkassen bezahlen weiterhin Globuli. So. Ja. Und die Pferde sind glücklich, weil sie in der
weil sie endlich wieder Ivermectin kriegen, weil es nicht mehr knapp ist.
Ja, aber jenseits von irgendwelchen solchen Sachen, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache. Das wird in 50 bis 100 Jahren historisiert. Das wird jetzt gar nicht historisiert.
Och, ich würde vielleicht mal auf den nächsten Bundestagswahlkampf gucken. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man das durchaus nochmal aus dem Hut
ziehen kann. Nein, Holger, da stehen uns in 4 Jahren stehen uns die nächsten 3 Krisen auf der Matte.
Und möglicherweise wird Jens Spahn dann nochmal versuchen, in ein Spitzenamt zu kommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann jemand aus dem Hut zieht. Hör mal, glaubst du wirklich, dass du dich dafür eignest, mein Freund? Glaubst nicht?
Und die Antwort, nein, Jens Spahn wird, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, Jens Spahn wird, glaube ich, genauso wenig was wie Friedrich Merz irgendwann mal Kalif anstelle des Kalifen wird.
Na da, ne, hat ja noch eine Chance. Einer hat da.
Ja, ich meine, man muss an der Stelle wirklich sagen, er hat halt das meiste Sitzfleisch und er wird vielleicht wird er nochmal jetzt Parteivorsitzender, weil niemand übrig geblieben ist. Vielleicht denkt sich die CDU aber auch, jeder Strohhalm ist uns recht und wir wählen Helge Braun.
Ja.
Ja, und dann weißt du auch ganz genau, wie verzweifelt sie waren. Mhm. Aber die, das steht jetzt alles erstmal irgendwie noch offen und in 4 Jahren ist erst wieder Bundestagswahl. Und ich glaube, das wird keine Debatte mehr werden.
Mhm.
Und auch die Rolle der Politiker wird keine Debatte mehr werden.
Wie geil, sondern dass wir Podcasts machen, die nicht verschwinden, sondern die in 4 Jahren nochmal gehört werden.
Und wie geil, dass ich mit allen Voraussagen, die ich insbesondere hier gemacht habe, nur so richtig toll richtig lag. Ja?
Kann ich mich gar nicht
erinnern. Erinnerst du dich noch an Google Wave?
Okay, das war ich.
Ja, genau. Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Aber Politik ist sehr vergänglich. Und die Art, wie wir ja auch Politik medial in Deutschland begleitet bekommen, ist noch vergänglicher.
Ja.
Also ich habe sehr oft, insbesondere wenn ich so dann Politikbegleitung in Tagesthemen und so weiter sehe, habe ich immer mal das Gefühl, als würden die alle frühs aufstehen und hätten eine Amnesie.
Ja, als hätte es kein Gestern gegeben. Ja.
Ja.
Journalismus kennt kein Gestern, was eigentlich ganz interessant ist, weil es gleichzeitig ja auch, wie war das, die Rache des Journalisten ist das Archiv oder so ähnlich?
Ja, anscheinend nicht mehr, ne?
Ja, ja.
Sondern es wird halt aufgestanden und dann sind sie alle überrascht.
Ja.
Das ist ja jetzt auch mit dieser 4. Welle so, dass Herr Wieler jetzt darauf hinweist, dass es im Juni schon die Studien gab.
Ja.
Und die Modellrechnung. Und alle waren sie überrascht. Und dann sitzt er da so ein bisschen, also für seine Verhältnisse wirklich sauer.
Ja.
Ja, in der Bundespressekonferenz und sagt, ey Leute, wir haben euch das allen gesagt. Wir haben Vorausberechnungen gemacht. Wir haben ganz genau gesagt, wie es aussieht. Die Politiker haben nichts geahnt. Da saß ja der Spahn daneben, ja, dass da keiner aufsteht und ihm einfach eine ohrfeigt, ist ja schon ja, ganz klar. Also ich meine, ne, dass so Herr Wieler eigentlich am Ende von so einer Pressekonferenz sagt, im Übrigen, Herr Spahn, ich quittiere mein Amt, suchen Sie sich einen anderen Deppen.
Und ja, das rufen ist
Sie gar nicht erst in der Charité an, der Drosten macht's nicht.
Das ist eigentlich das Faszinierende, dass so jemand wie der Wieler wirklich nicht von der Fahne geht. Und ich hätte das größte Verständnis dafür.
Ja, der geht nicht von der Fahne, weil das noch katastrophaler wäre.
Ja.
Wen willst du? Jeden, den du dorthin setzt, der sagt dann dem wunderschönen Satz, ich muss mich hier erstmal einarbeiten.
Genau.
Das ist der Satz, den du in der Pandemie nicht hören willst.
Den Scherbenhaufen aufräumen, den mein Vorgänger verlassen hat.
Ja, ja, also das ist ja nicht mal ein Scherbenhaufen. Ich glaube, also ja, man kann ja sehen, dass das RKI anscheinend unter ihren Mitteln die beste Arbeit gemacht hat.
Ja.
Ja. Und die Strukturfragen, die dahinter stehen, wer hat das alles kaputt gespart, warum ist unser Staat so ausgestattet, wie er ausgestattet ist.
Die werden wir nie stellen und diskutieren.
Genau. Und wir werden ja nicht mal in 4 Jahren die Rolle von Jens Spahn, der dann vielleicht Kanzlerkandidat ist, während der Pandemie nochmal diskutieren.
Mhm.
Das kommt in dem Duell dann vor, ja, und dann kommt dann so ein Satz wie, dass es ja total billig ist, mit dem Leid unendlich vieler Menschen da zu argumentieren. Und dann ist
und wir sollten doch bitte in die Zukunft gucken.
Ja, genau. Also gerade mit der CDU.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.